저희 팟캐스트에 오신 것을 환영합니다.
Willkommen zum Podcast Sauerkraut und Kimchi mit
Sarah
und Silke.
여러분 안녕하세요. 반갑습니다.
Hallo, willkommen zu Sauerkraut und Kimchi.
Hallo. 저희들이 오늘은 heute 한글에 대한 이야기를 하고자 합니다. Heute wollen wir euch ein bisschen etwas über Hangul erzählen. Hangul ist ja die koreanische Schrift. Silke, wie ist es dir gegangen mit Hangul lernen, also als du nur die Schrift gelernt hast?
Urleicht.
Ja.
Urleicht.
Was meinst du, wie lange hast du gebraucht, bis du das so
verinnerlicht, so einen Tag, eineinhalb Tage.
Ah, wirklich? Also es ist wirklich so?
Es geht wirklich sehr schnell, ja.
Okay, wow. Mhm. Okay, das geht, weil ich habe das oft gehört, dass manche Leute nur ein, zwei Tage gebraucht haben. Ich dachte, das dauert doch.
Ja, es ist okay.
Okay, gut, das ist schon eine gute Schrift. Das ist die Falle, weil dann alle glauben, das ist super easy, die Sprache.
Ja, das ist aber wirklich so. Aber was macht denn das Hangul so besonders?
Ja.
Und warum reden wir überhaupt das Hangul jetzt
richtig,
eigentlich?
Richtig, genau. Also das Hangul ist besonders, weil es wirklich eine Sprache ist, die man nicht von irgendeiner anderen Sprache historisch herleiten kann, sondern die wurde wirklich bewusst vom König Sejong für die Menschen in Korea erfunden, wirklich erfunden.
Also die Schrift, nicht die Sprache.
Genau, die Schrift, richtig, genau. Mhm. Und Hangul hat 10 Vokale, da sind die Koreaner natürlich auch sehr stolz darauf, weil sie meinen, zum Beispiel in der deutschen Sprache gibt es keine 10 Vokale. Das heißt, man kann viel mehr ausdrücken und hat 13 Konsonanten.
14.
Ah, 14 Konsonanten. Genau, Entschuldigung. Wer war hier die Lehrerin? Hoppala, 14.
Nein, das weiß ich jetzt nur, weil wir jetzt gerade nachgeschaut haben.
Genau. Ich verwechsel es immer mit 13 und 14. Genau. Fangen wir einfach mal wirklich an, wie...
Geschichtlich.
Genau. Otto, okay. Wie ist dieses Hangul, warum entstanden?
Warum ist es entstanden? Ich darf den Part der Geschichte übernehmen.
Sehr gerne.
Und wieder, Disclaimer, ich raschle wieder ein bisschen, weil diesmal möchte ich wirklich alles richtig machen. Mhm. Und weil da doch ein bisschen... brutale Geschichte auch dabei war, so ein ganz kleines bisschen. Aber im Grunde, und das musst du mir dann auch nochmal bestätigen und gib dann einen Senf wie immer dazu, im Grunde war es ja so, dass in Korea eigentlich immer die chinesische Schrift geschrieben wurde.
Nee.
Und mit dem war es ja so, dass dann vor allem die Koreaner in den untersten Schichten einfach Analphabeten waren. Mhm. Weil es einfach eine irrsinnig schwierige Schrift ist.
Total. Das war nur was für die Yangbans, für die Gelehrten.
Ja. Besonders, es hat ja über 100 Schriftzeichen, wenn nicht sogar mehr, gell?
Ja, ich habe es nicht genau im Kopf, aber ich glaube, es sind sogar mehr.
Ich glaube nämlich, weil ich habe irgendwo dann, glaube ich, in diesen Unterlagen sind 1800.
Ja, ja.
Also es ist ja immens viel.
Das ist ganz arg, ja.
Und sie haben es dann so gemacht, dass, ich habe gelesen, es hat schon ein paar koreanische Schriftzeichen gegeben, die wurden dann aber kombiniert mit der chinesischen Schrift und das wurde natürlich dann noch komplizierter. Und in dem Sinne konnten dann die unterste Schicht gar nicht lesen. Dann hat es aber den König Sejong gegeben, von der vierte König der Joseon-Dynastie, und er hat gesagt, er möchte jetzt was ändern.
Mhm.
Und ich würde aber zuerst gerne ein bisschen ausholen. Ich würde gerne kurz über den Vater von Sejong sprechen, weil der dann doch so ein bisschen was getan hat, damit Sejong sich eigentlich so richtig seinen Studien und wissenschaftlichen Leidenschaften eigentlich widmen konnte. Es war nämlich so, dass Sejong eigentlich König werden wollte und hatte aber noch zwei Brüder gehabt. Der eine Bruder war sein Halbbruder und er hat gemeint, nein, ich will König werden, und hat einmal seinen Halbbruder umgebracht, um an die Macht zu kommen. Und der andere, also sein älterer Bruder, hat gesagt, na, ich lege die Krone zurück, ich will gar nicht, werd du ruhig König. Jetzt ist dann eben Sejong König geworden und hat 3 Söhne bekommen. Von diesen 3 Söhnen war Sejong der Jüngste, also in dem Sinne hat Sejong 2 ältere Brüder noch gehabt. Dann war das so, dass er dann auch natürlich geheiratet hat, er seine Frau gehabt hat. Sejong hat gesagt, so, ich will trotzdem an der Macht bleiben, bring mir mal alle Verwandten von meiner eigenen Frau um. Ja, dann habe ich diese Macht. Dann ist dann eben Sejong König geworden, der hat dann auch geheiratet. Und da ich ja die Macht habe, bringe ich natürlich auch die Leute und die Verwandten von der Frau meines Sohnes einfach um.
Ja, ja, der bei ihm funktioniert. Ja.
Genau. Also in dem Sinne hat es keine Menschen oder keine
Konkurrenten
gegeben. So konnte in dem Sinne sein Lieblingssohn, also Sejan war sein Lieblingssohn von den dreien, König werden, weil einer von denen war nicht fit genug, um König zu werden, nach der Sicht seines, also des Vaters. Und der zweite Bruder wurde Mönch, habe ich in meinen Unterlagen gefunden.
Ja, ja.
Hast du da noch ein bisschen was zu sagen?
Ja, also ja? Ich habe das auch so wie du herausgefunden. Also der erste Sohn war, haben sie gesagt, in der Recherche sowas wie ein Casanova. Der hatte seine ganzen Keyshanks gehabt, das sind die Geisha, die noblen Prostituierten. Und da hat er seinem Vater gesagt, du hast ja auch deine 100.000 Frauen, wieso darf ich nicht? Ja. Und da war ich schon unten durch, also so habe ich es verstanden. Und der zweite, habe ich auch so gehört, der war nicht fit genug, also auch irgendwie, ich weiß nicht, ob sie jetzt körperlich oder geistig gemeint haben. Und ich habe es auch so verstanden, dass der Sejong, eben der Jüngste, immer schon ein Checkbolle, also Buchwurm, Bücherwurm war und deshalb hat der Vater ihn einfach gefördert.
Genau.
Genau, so habe ich es auch herausgefunden.
Und in dem Sinne, dass natürlich alle Konkurrenten weg waren, konnte er sich auch wirklich seinen Studien widmen. Also er hat irrsinnig gern Kunst, Musik, Wissenschaft und Wirtschaft gehabt und hat sich da einfach total hineingelesen.
Ja, das stimmt. Er war da sehr gebildet, ja, das stimmt.
Und er wurde auch, also in dem Sinne, König Sejan war jetzt König und wurde dann auch der Große bezeichnet und als einflussreichster Herrscher der koreanischen Geschichte.
Ja. Absolut.
Und was nämlich besonders war, ist, dass er aus allen Bevölkerungsschichten Menschen in seiner Regierung hatte. Also es war ihm da sehr, sehr wichtig, von allen Schichten einfach Meinungen zu hören, zu sagen, was kann man Gutes für unser Land tun.
Ja, so habe ich das auch. Genau, so habe ich das auch verstanden, genau. Ja.
Ja, und dann hat er gesagt, ich will, dass aber alle meine Menschen in meiner Regierung und in meinem Land lesen und schreiben konnten. Und das konnten, wie gesagt, in dem Zeitpunkt eben die Unterschicht gar nicht. Und das hat ihn gestört, weil er hat gesagt, er möchte, dass die Menschen ihre Gedanken festhalten können, aber auch die Gedanken der anderen Menschen lesen können. Und hat sich dann eben aufgemacht, eine Sprache zu entwickeln.
Das stimmt, ja. Also genau, das war ihm insofern oft sehr, sehr wichtig. Bei den koreanischen Überlieferungen sieht man, also genau das auch, was du gesagt hast. Aber für mich wirkt es dann so, dass einfach im Endeffekt mehrere Faktoren ihn dann dazu gebracht haben, dass er dann wirklich gesagt hat, jetzt reicht's, jetzt werden wir eine eigene Sprache sozusagen erfinden. Was ich auch sehr oft in koreanischen Dokus gehört habe, ist ein Vorfall, da gab es eine Frau, die wurde eben vor Gericht gestellt, unter Anführungszeichen, dass jemanden umgebracht hat. Und da hat der König Sejong gemerkt, die Menschen können die Gesetze nicht lesen. Das heißt, es ist dann eigentlich unfair, wenn du nicht weißt, was sind jetzt die Spielregeln, weil du nicht lesen kannst. Und auf einmal bezichtigt man dich, dass du jemanden umgebracht hast. Und das hat ihnen angeblich wehgetan. Das hat er unfair gefunden. Und der andere Grund, warum er auch eine eigene Sprache haben wollte, das hat auch was mit politischer Machtdemonstration zu tun, dass man dann irgendwie versucht, wirklich unendlich unabhängig zu werden mit der Sprache und nicht die Sprache der Chinesen verwendet. Genau, richtig.
Ja, und er hat begonnen 1444. Du hast mir gesagt, du hast auch 1443 gelesen.
Ja.
Und er hat aber nur, unter Anführungszeichen, 2 Jahre gebraucht, um diese Schrift zu entwickeln.
Genau. Und was ich total spannend gefunden habe, ist, er hat das heimlich gemacht, ja, weil er genau gewusst hat, okay, er war Sejong Daewang, also wirklich der Große, Sejong der Große, aber man darf es nicht unterschätzen, dass er eigentlich mit dem Okay seiner, wie soll ich sagen, Untertanen eigentlich nichts hätte alleine initiieren dürfen. Er hat das heimlich gemacht, weil er ganz genau gewusst hat, dass die Leute unter ihm halt total konservativ sind und er hat gewusst, die werden dagegen sein. Ja, weil seine Untertanen hatten leider diese Ansicht, das Volk, das, Entschuldigung, minderwertige Volk, dem kann man eh nicht trauen. Ja.
Und auch dieses Wissen ist Macht. Es ist so.
Ja.
Wenn ich was weiß, wenn ich was lesen kann, kann ich argumentieren. Und dann haben die Reichen und die Gelehrten natürlich gesagt, naja, ich will das Wissen für mich behalten und der Pöbel soll da unten bleiben. Richtig. Der braucht das nicht, ja. Weil es könnte ja dann sein, wenn die dann plötzlich klug sind, unter Anführungszeichen, könnten die ja zum Beispiel eine Revolution starten. Ja. Und das wollen wir ja nicht, weil wir wollen ja unseren Status nicht verlieren.
Genau,
ja.
Absolut.
Und wie sich das dann etabliert hat, dass dann die untere Geschicht in dem Sinne Hangl gelernt hat, haben die Eltern, also die Reichen und Gelehrten sich eine Zeit lang wirklich geweigert, Hangl zu schreiben und zu benutzen.
Ja, das stimmt. Es hat ja in Wirklichkeit total arg lang gedauert, bis sich das etabliert hat. Das muss ich mir vorstellen. Also mir war schon klar, dass das jetzt nicht von heute auf morgen geht. Aber das, was ich gelesen habe, es hat Daumen mal Pi 500 Jahre gedauert, weil eben diese Untergeordneten vom König Sejong, die waren ganz brutal dagegen, weil sie haben gesagt, dann werden wir den Schutz von den Chinesen verlieren.
Ja. Ah, okay.
Ja, und das war für sie dann so ein, okay, dann sind wir wieder so ein Machtspielball zwischen Japan und Mandschurei und ich weiß nicht was. Also deshalb hat es so lange gedauert. Ja.
Ich habe auch mitgekriegt, dass es zwischendurch mal sogar verboten war, es wieder zu verwenden.
Ja.
Dann ist es aber wieder aufgenommen worden. Und wirklich erst im 19. Jahrhundert so richtig hat sich etabliert, dass man das Hangl überall nimmt. Ja.
Stimmt, ja. Das ist eigentlich gar nicht mal so lange her.
Ja. Es ist gar nicht so lang her, ja. Besonders nämlich, weil es ja eigentlich, es ist ja dann eine Staatssprache geworden, also eine Staatsschrift geworden, was ist ja dann auch sogar gesetzlich verankert worden. Und sie haben gesagt, es darf auch keine chinesischen Schriftzeichen mehr genutzt werden, aber natürlich die Medien und die Medienprint und so weiter hat das immer noch weiter verwendet. Und das hat sich jetzt dann doch etabliert, dass immer noch Hanja-Zeichen weiterhin genommen werden, zusätzlich auch noch.
Ja.
Besonders nämlich auch zu einem ganz besonderen Grund, und ich glaube, das ist auch das, was du schon mal immer erklärt hast, weil, wenn man das Hanja kann, kann man die Wörter auch besser erklären.
Ja.
Weil ich habe gelesen, Cha, Tee und Auto klingt gleich, wird gleich geschrieben im Hangl, aber wenn man es mit Hanja schreibt, sind es zwei unterschiedliche Zeichen.
Ja, das stimmt.
Und deswegen kann man natürlich dann auch manche Dinge anders erklären.
Ja, ne? das stimmt.
Oder ableiten oder sowas auch noch zusätzlich.
Ja, genau,
ne?
Richtig, ja, auf jeden Fall. Also das Hanja hilft schon, wenn man es kann. Ich habe es ja zum Beispiel gelernt, weil ich glaube, das war so eine persönliche Motivation. Ich war damals sehr stark auf Identitätssuche. Also ich habe das jetzt nicht mehr, aber so als Teenager war das immer so ein, weißt du, man hat immer dieses, wer bin ich? Bin ich eh was? Ja? Und da habe ich durch eben das Erlernen des Hanja eben meinen koreanischen Wurzel, da wollte ich einfach das herausfinden. Und es hilft schon wirklich immens, muss ich wirklich sagen, auch wenn du jetzt halt so Fachtexte übersetzt. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Pu, kann ja total viele Bedeutungen haben, wenn man das nur auf Koreanisch sieht, das B und das U. Ja. Es kann eine, wie sagt man, Verneinung sein für unmöglich oder unnatürlich, da setzt man das Pu vorne, aber das Pu, wenn man das chinesische Zeichen kennt, heißt das auch väterlicherseits. Ja.
Ah, okay.
Und die gehobene Sprache für Vater ist nicht Appa, sondern da ist die Silbe Pu drinnen.
Also Abuchi,
nein, das ist was anderes.
Ah, okay.
Obwohl es ähnlich klingt.
Ah, okay.
Ja,
okay.
Ja. Das ist ein gutes Beispiel. Es klingt sehr ähnlich, weil bei Aboji haben wir dieses O. Aboji.
Stimmt.
Ja, aber das U ist das sinukosche Zeichen für Vater ist Ulrich. Puh.
Ah,
das heißt, okay. Wenn du Dokumente hast, ja, also wenn du wirklich die offizielle koreanische Sprache verstehen möchtest, hast du Dokumente, wo steht Mutter und Vater. Du kannst nie in einem Dokument schreiben Omoni Aboji. Das ist viel zu unoffiziell. Du musst schreiben Mo für Mutter und Pu für Vater und fertig.
Okay, Wahnsinn. Okay.
Also das ist eigentlich fast eine eigene Sprache. Ja. Mhm. Das stimmt.
Und es wird aber jetzt sogar noch in den Schulen Hanja gelernt, gell?
Ja, aber es wird ziemlich arg zurückgedrängt.
Ja.
Was mich total erstaunt hat, ich kann mich erinnern, als ich ein Kind war, war ich in Korea bei meinem Onkel und das war für mich so auch hat einen Eindruck hinterlassen. Ich habe mir einfach mal die Zeitungen angeschaut und da habe ich gesehen, da waren noch urviele chinesische Zeichen drin. Ja. Heute nicht mehr. Und vor einigen Jahren hat mir jemand gesagt, eine Lektorin, dass sogar die Seoul University, das ist ja die Uni in Korea, darauf achtet bewusst, dass man auf der Homepage keine sinukoschen Zeichen mehr verwendet. Entweder ist das so ein, okay, wir verwenden jetzt nur Koreanisch oder es kann eh niemand, also bitte, wozu soll man es so unnötig schwer machen. Ja.
Okay.
Aber die Kinder können es halt auch nicht mehr.
Mhm.
Ja. Genau. Und die Koreaner wissen, dass wenn du heute den König Sejong fragen würdest, eine ganz blöde Frage, König Sejong, was hältst du vom Hangl? Was glaubst du, kriegst du für eine Antwort? So eine doofe Frage.
Okay,
was will die jetzt von mir?
Was will sie jetzt von mir? dafür habe ich nichts gefunden.
Nein, das ist auch eine fiese Frage. Es ist echt eine fiese Frage.
Nein, also was würde King Sejong jetzt sagen, wenn er, was willst du?
Die wortwörtliche Frage, was denkst du vom Hangul? Und da ist dieses Wort Hangul urwichtig.
Na, er wird es wahrscheinlich nicht wissen, weil früher hat man es ja anders genannt, oder?
Boah, Silke, urgut! Er wird fragen, was ist Hangul?
Genau das war's, ja. Das hat ja einen anderen Namen gehabt, gell?
Vorher, also er hat die Kwasche-Schrift erfunden und das hieß Hun Min Chong Um. Das ist viersilbig, das ist auch sino-koreanisch. Hun heißt lehren, beibringen, Min heißt das Volk, Chong heißt richtig und Um laut. Wir lehren das Volk den richtigen Laut. Ja, da sieht man schon sehr viel, was seine Motivation war. Und in Seoul auf dem Platz Gwanghwamun seht ihr eben so ein Denkmal vom König Sejong und das Buch, das er da hat, ist sozusagen, da gab es dann im Nachhinein ein Buch, ich weiß, ich komme jetzt mit Fachwörtern, das ist so blöd, das heißt Hun Min Jeongum Haerebum, das heißt Erläuterungen, wie man das richtig anwendet. Da hat er wirklich aufgeschrieben, wie, welcher Buchstabe. Und es hat sich entwickelt, weil eine Zeit lang hat man Kugo gesagt, Staatssprache. Und das hat dann auch zu ganz schlimmen Diskussionen geführt in der japanischen Kolonialzeit, weil die Staatssprache war damals japanisch, nicht koreanisch. Und das hat sich entwickelt, also der Sejong weiß nicht, was Hangul
ist. Aber das, was wir auch noch gar nicht gesagt haben, was es ja noch so ganz besonders war, ist, wie gesagt, es ist wirklich eine entwickelte Sprache. Ich meine, ich wäre da total stolz drauf eigentlich.
Ja. Sind die Koreaner auch
bestimmt. Sind sie auch, gell?
Das ist unglaublich, wie stolz man auf das Hangul ist. Aber es gibt auch die Gründe dafür.
Ja.
Weil das mit zum Beispiel mit dem Lauten, also was wir ganz am Anfang gesagt haben, es ist, du kannst das von nirgendwo herleiten. Zum Beispiel habe ich gehört, das Alphabet bei uns, das A wie Anton. Mhm. Das kann man sich angeblich, ich bin keine Sprachwissenschaftlerin, so herleiten. Dreh mal das A um,
ja.
Dann hast du so Stierhörner. Und das kommt angeblich irgendwo aus Ägypten.
Ja, das stimmt. Es gibt so ein Zeichen für den Stiergott. Ja,
das gibt's richtig. Nicht, ja.
Ja.
Und da wurde noch einmal in der koreanischen Doku gesagt, man kann sich fast eigentlich jede Sprache, wenn man sich in der Sprachwissenschaft vertieft, von irgendwo herleiten, aber koreanisch nicht. Das wurde extra erfunden. Darauf sind sie halt immens stolz. Und wusstest du, warum die Buchstaben so ausschauen, das Hangul?
Mhm.
Ja. Und das ist der zweite Grund, warum die Koreaner sagen, oh mein Gott, wir hatten ein Genie bei uns. Das kann nur aus den Koreanern hervortreten. Ja. Die Buchstaben von den Konsonanten bilden die Form nach, wie deine Sprechorgane ausschauen, wenn du das aussprichst. Ja? Zum Beispiel, ich gebe euch jetzt nur ein, zwei Beispiele. Das Ing, das Kügelchen, wenn wir das Ng aussprechen, dann steht da Mokumong, das heißt Halsloch. Also so
wirklich? Ja, weil du sprichst das ja eigentlich da hinten aus.
Ja, richtig.
Ja.
Und angeblich, jetzt haben sie vor kurzem, ich weiß nicht, ob das stimmt, das nennt sich Radiograph, einen Test gemacht, wo ein Mensch wirklich gewisse Buchstaben ausgesprochen hat und man hat nachweisen können, dass deine Sprechorgane, ob hinten oder deine Zungenspitze, wirklich diese Form ergibt. Ja. Zum Beispiel beim Kiok, beim Kaschen Gustav, steht auf Koreanisch Hyoburi, das ist die Zungenspitze. Hyoburiga mokumongul mangnen moyang. Es ist zwar ein bisschen schwierig, aber das heißt wortwörtlich, das ist die Form, wie deine Zungenspitze dein Halsloch zumacht.
G. Oh, ich würde das mal gern sehen.
Gäh? Da müsste man irgendwie zum Radiographen gehen oder Radiologen, ja. Und das kannst du mit allen Konsonanten machen. Und da gab es eine Diskussion, warum schaut das M wie ein Viereck aus? Mhm. Weil wenn du das M aussprichst, ist das doch niemals ein Viereck. Und manche sagen, das ist oval, aber damals hat das Sejong gesagt, das entspricht dann irgendwie einem Viereck.
Aber woher weiß der das?
Das ist es ja. Und deshalb sagen die Menschen, der war ein Genie. Weil der war so intelligent, dieser Mensch. Ist das eine gute Frage, weil früher gab es sicher keinen X-Ray. Was? Wie heißt X-Ray auf Deutsch?
Ja, Röntgen.
Röntgen, genau. So viel dazu, dann halt sehr gelehrt war.
Nein, ich finde das schon total spannend, wirklich.
Und darauf sind, also ich finde das schon cool. Mhm. Ja, ja.
Und dann gibt es ja auch den, also offiziell wurde es ja dann vorgestellt, die Sprache am 9. Oktober. 1946, stimmt ja gar nicht, 1446.
1446,
und deswegen ist das auch ein großer Feiertag auch noch zusätzlich in Korea.
Ah, am 9. Oktober ist der Hangul-Nal,
ja,
gell?
Ja.
Deswegen ist das, weil das der Tag der Veröffentlichung ist. Verstehe, ja. Ja, das ist, Hangul ist wirklich, und ich habe auch gesehen, und du hast dir da auch was gesagt, Es gibt in Indonesien einen Stamm, die heißen entweder Jia Jia oder Jai Jai. Und da waren koreanische Reporter dort mit Kameramann und die verwenden wirklich die Kanji-Schrift für ihre Sprache.
Ich finde das total so cool. Süß. Ich finde das super. Ja. Wahrscheinlich, ja. Weil es einfach so leicht zum Lernen ist.
Richtig. Ja, richtig. Und da haben sie auch wieder gesagt, dass man mit der koreanischen Buchstaben mehr Laute ausdrücken kann als zum Beispiel im Deutschen, weil im Deutschen gibt es nicht so viele Vokale. Wir haben keine 10 Selbstlaute.
Naja, wir haben auch, im Hangul gibt es ja auch 2 verschiedene O's.
Richtig, ja. O und A.
Genau, genau, richtig. Genau.
Das stimmt, ja.
Hab das einmal.
Ja, ja, stimmt.
Das ist ja das.
Genau.
Was gibt es noch? Was ich noch auch noch gelesen habe, ist, dass zusätzlich zu dem Ganzen dann auch noch so ein gestohlenes Manuskript gibt, das habe ich jetzt auch gelesen,
okay. Ja.
Dass es ja eigentlich 2 Bücher aus dieser Zeit gibt,
ja.
Da, wie beschrieben wird, wie eben die Schrift entstanden worden ist.
Mhm.
Und eines ist im Museum und das andere ist dann plötzlich, vielleicht lasst es mich der Fall nichts Falsches sagen, 2008 von einem Mann gesagt worden, ich habe dieses Buch. Und da hat sogar ein Wissenschaftler bestätigt, dass das das richtige Buch ist, also dass es wirklich von der Zeit richtig ist.
Echt?
Und dann plötzlich, wie er das gesagt hat, ist ein Antiquitätenhändler gekommen und hat gesagt, du, hallo, das hast du mir aber gestohlen, dieses Buch. und der hat behauptet, nein, das ist mein Buch,
ja, ist eh klar,
wollte aber dann Geld haben für dieses Buch, natürlich, wenn Korea das haben kann, ja, also ich will da bitte Geld, hat aber dann gesagt, ich habe das Buch nicht mehr, es ist plötzlich weg, dieses Buch.
Hat die Geldsumme nicht gepasst.
Ja, genau, und das Gericht, also er ist natürlich dann verurteilt worden und ist dann für 10 Jahre verurteilt worden, aber dann war ein Gerichtshof und hat gesagt, 2014, nein, es tut mir leid, eigentlich bist du eh unschuldig, du kannst jetzt wieder raus, und dieser Antiquitätenhändler, der eigentlich gesagt hat, das ist mein Buch, hat dieses Buch der Regierung vererbt, also dass die Regierung dieses Buch dann bekommt.
Okay.
Ja? Der ist aber in der Zeit gestorben.
Der Antiquitätenhändler.
Der Antiquitätenhändler. Und keiner weiß jetzt, wo dieses Buch ist.
Oh mein Gott.
Also das heißt,
Gott,
es ist da wirklich so ein Mysterium über dieses Buch.
Mm.
Und dann sagt man, dieser eine, der gesagt hat, es ist meines, hat dann ein Foto gefunden, wo dieses Buch dann oben ist, und hat jetzt dann plötzlich auch gemeint, es ist bei einem Brand beschädigt worden, darum gibt es das nicht mehr und so weiter. Also das ist ein richtig auch so ein Mysterium, wie dieses zweite Buch, wie eben die Schrift entstanden worden ist. Also da sogar noch ein kleiner Krimi dazwischen.
Okay, da weiß man dann halt auch nie, was echt passiert ist.
Aber wenn wir jetzt schon über Hangul reden und das Hangul zu lernen, sag mir mal deine Meinung punkto Romanisierung.
Ja,
wir haben es eh schon einmal ganz kurz angesprochen, wie wir unsere ersten Folgen gemacht haben.
Ja.
Aber es ist trotzdem so was Wichtiges, finde ich, das auch einmal anzusprechen.
Ja, noch das
einmal.
Stimmt. Also ich verstehe, dass die Romanisierung, dass man das am Anfang vielleicht wirklich braucht. Ja?
Sollen wir vielleicht kurz nochmal erklären, was Romanisierung ist?
Die Romanisierung ist sozusagen die Umschrift in lateinischer Schrift, wie man die koreanischen Silben oder Wörter ausspricht. Ich verstehe, dass man das braucht. Es gibt auch sehr viele, also unterschiedliche, also es gab mehrere Novellen, sagt man Novellen, also Änderungen, Entschuldigung. Ich glaube, die aktuellste ist die neue Mäkyun Reischauer oder irgendwie so, aber 2.0 oder irgendwie. Ja, keine Ahnung, ich habe das nicht mehr geschaut. Ich verstehe, dass man das am Anfang braucht. Ich verstehe das wirklich, aber ich bin wirklich der Meinung, man muss so schnell wie möglich davon wegkommen, weil mit der Romanisierung kannst du zum Beispiel Omoni nicht gescheit aussprechen. Ja? Das schaut dann irgendwie so Oimoini an. Ja? So wie, also man muss wirklich so schnell wie möglich davon wegkommen.
Ja, finde ich auch. Nein, ich habe es, glaube ich, ganz am Anfang ganz kurz benutzt, aber dann sehr schnell nicht mehr, weil ich dann wirklich mitbekommen habe, dass die Wörter eigentlich falsch ausgesprochen sind.
Ja.
Und ich konnte mir dann auch nicht herleiten, warum dann manche Wörter mit einem G oder W ausgesprochen werden, obwohl es im Hangul aber nicht so ausgesprochen wird, wenn ich es dann aussprechen würde, wie es geschrieben ist. Und das hat mich total gestresst. Darum habe ich die Romanisierung komplett weggelassen.
Ja.
Und deswegen ist es zum Beispiel, das habe ich eh auch mal erwähnt, total wichtig, wenn ich Namen lese, dass ich ihm sage, bitte schreib mir deinen Namen auf Hangul, damit ich ihn auch wirklich richtig aussprechen kann, weil mich triggert das total, dass irrsinnig viele Nachnamen Lee aussprechen, obwohl es eigentlich I ist.
Das stimmt.
Und es triggert mich einfach. Und es triggert mich wirklich.
Ja, ich finde es aber gut, dass du das hast, weil Lee ist eigentlich chinesisch. Ja? Und die Nordkoreaner sagen eigentlich Ri und bei uns ist es I. Also es ist für mich schon was anderes, ob, ja, eben, ob ich jetzt Lee zum Herrn Ri sag oder I zum Herrn Lee sag.
Drum bin ich sehr schnell von der Romanisierung weggegangen.
Super, das finde ich gut. Ja. Ich glaube, deshalb warst du auch am Anfang, ich kann mich noch erinnern, du warst so schnell mit dem Lesen von Anfang an, weil ich gedacht habe, oh, das ist so, wie wenn du so 1,5 eingeschaltet hast, in der WhatsApp-Funktion bespart, und dann, wow, das war jetzt schnell.
Ja, das war mir dann schon sehr wichtig.
Ja, das stimmt. Das hilft schon, dass man schnell wegkommt. Ja, genau.
Stimmt das, dass ich das vielleicht auch nochmal irgendwo gelesen habe, dass ja dann auch eine Zeit lang das Hangul als Sprache des Volkes genannt worden ist, weil es einfach jetzt auch für das Volk eigentlich erfunden wurde?
Ja, eigentlich schon. Ja.
Und so unsere Schrift. Es ist dann auch nochmal als unsere Schrift betitelt worden.
Ja. Also ich weiß jetzt genau den Wortlaut nicht, aber das auf jeden Fall, weil Hunmin Jeongeum heißt ja wirklich das Volk, die richtigen laute Lehren, also das auf jeden Fall.
Ja.
Ja, also das hat dann den Koranern wieder eine eigene Identität gegeben und ja, ist klar, dass das jetzt länger gedauert hat, aber ja.
Na, ich finde das Thema total spannend und deswegen wollte ich auch, dass wir das miteinander besprechen.
Ja, ist auch ein wichtiges Thema, das Hangul auf jeden Fall. Also da steht schon wirklich eine richtige Genialität dahinter. Also dass man das damals wirklich, dass das Hedong gewusst hat, wie das ausschaut. Ja, wenn er kein Röntgen und gar nichts gehabt. Also ja, der hat schon viel Wissen gehabt.
Der war allein, dass er eigentlich für die Menschen eigentlich was kreieren wollte, damit die einfach mittun können, dass die schreiben, lesen können.
Ja.
Eben Dinge aufschreiben, weil ich habe auch gelesen, dass sie ja gar nicht dass die Briefe nicht weitergehen, Botschaften, die mussten alle mündlich übermittelt werden, weil du ja nicht das aufschreiben konntest.
Genau.
Wie anstrengend ist das? Ja,
ja. Das musst du dir mal vorstellen, dass das mal so war. Ja.
Und merk da mal die Nachricht dann, weiß ich nicht, nach drei Wochen, wenn du da unterwegs bist.
Ja, da kommt ganz was anderes raus. Ja. Und der war allgemein voll dahinter, was die... Ich weiß nicht, ob jetzt Erziehung zu herablassend klingt, aber er hat ja eine Tochter gehabt und die hat er dann beauftragt, sich wissenschaftlich mit den koreanischen Dialekten zu befassen. Die hat darin geforscht und hat angeblich von, ich weiß es jetzt nicht mehr, von irgendeinem anderen Gelehrten einen Preis bekommen. Also die war angeblich richtig gut darin. Und King Sejong, du hast es ja gesagt, er war musikalisch extrem begabt. Er hat angeblich selber nicht nur Musikinstrumente gespielt, sondern auch Instrumente gebaut. Und er hat dann auch bewusst Lieder komponiert, weil er der Meinung war, dass man durch die Lieder auch einen gewissen Erziehungseffekt beim einfachen Volk erzielen kann. Also der war schon... Es gibt nämlich meiner Meinung nach immer zwei Sorten von Menschen. Es gibt Leute, die wissen urviel, ja. Also nichts dagegen. Aber wirklich manche Leute, wo ich mir denke, die sind wie ein Lexikon. Vom Kopf her wissen sie so viel, aber wenn ich mir ihr Leben anschaue, die bringen nichts auf die Reihe. Ja? Dann gibt es den ganz krassen Unterschied, die Leute, die stehen voll im Leben, sind absolut überlebensfähig, aber die haben überhaupt kein Allgemeinwissen. Und was ich so, wenn das wirklich stimmt, was über den König Sejong gesagt wird, muss ich sagen, da haben die Menschen in Korea Glück gehabt, weil das war einer auf eine Mischung aus allem. Der hat unglaublich viel Wissen gehabt, aber auch was getan. Ja.
Und er hat ja auch ein Buch geschrieben, das auf Hangul, also zwar das erste Buch, was auch auf Hangul dann geschrieben worden ist, es ist auch ein Buch, was er geschrieben hat, um es dann eben seinen, also den Menschen zum Lesen zu geben.
Ja, das stimmt, ja. Der hat das dann wirklich sich damit befasst und hat dann auch wirkliche Erläuterungen und Anleitungen gegeben, wie wird das jetzt. Ich meine, es sind viele Buchstaben verschwunden.
Ich habe Ja, ich habe nicht gesehen, es hat eigentlich 28 Buchstaben gegeben. Genau. Ja,
und es gab einige Leute, die sind verschwunden und ich habe sie mir angeschaut. Ich habe echt Gänsehaut gekriegt, dass ich diese Buchstaben angesehen habe, Leute.
Ah ja, das ist das Bild, was du mir gezeigt hast.
Ja. Das sind diese Squid Game Zeichen.
Ja.
Habe ich mir gedacht, okay, weil ich habe mir immer gedacht, wie kommt, ich weiß es nicht, das ist ein Blödsinn, aber ich habe immer gedacht, wie kommt Squid Game auf diese Zeichen?
Ja, dieses jetzt? Dreieck und das alles.
Das sind diese verschwundenen koreanischen Buchstaben. Ja. Und ich dachte, wow. Also dumm sind die nicht gewesen, die Regisseure.
Ja, und wenn wir jetzt gerade von Regisseuren reden, ich habe ein urlustiges Drama gesehen, ein K-Drama, das heißt Mr. Queen. Und da geht es um einen männlichen Koch, der in die Vergangenheit reist und sich plötzlich in den Körper einer Frau befindet. Und die ist die Königin und die hat einen König. Und das sind die Namen nicht King Sejong. Ja. Aber in diesem Drama ist es so, dass dieser tolle König, der ja seinem Volk was Gutes tun will, die Hangelsprache erfindet. Und natürlich diese Königin ihm natürlich hilft, das richtig zu machen. Ein richtig witziges Drama.
Das ist süß.
Natürlich auch dramatisch mit Liebe und was weiß ich nicht.
Dreiecksbeziehung.
Lass mich überlegen, Dreiecks? Nein, ich weiß noch nicht, kann mich nicht mehr erinnern.
Was, aber viereckig? Okay, sorry, ich halt drauf.
Aber es war ein sehr unterhaltsames Drama, wirklich zu empfehlen. Und da ist mir es dann eben eingefallen, wo ich dachte, ah ja, genau, das war ja das eben. Hangul wurde ja eigentlich erfunden. Und da siehst du nämlich diesen Nicht-König Sejong, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt in dem Film, mit seinem Zimmer, weil du ja gesagt hast, das hat er heimlich gemacht, in seinem Zimmer alles beklebt mit Papier und hat eben ausprobiert, wie könnten diese Zeichen ausschauen und so weiter und so fort. Und da habe ich eben so lachen müssen, weil mir das dann eben dann eingefallen ist.
Okay, ja. Na, da steckt dann sehr viel historische, tatsächliche Gegebenheiten drin.
Ja, genau.
Ja, genau. Das ist süß. Aber der Titel kommt mir bekannt vor, weil wenn ich immer bei Netflix swipe, ich glaube, ich habe das gesehen.
Ja, ja,
da, aber das Titelbild war mir zu kitschig, ich schaue immer da auf und dann swipe ich weiter.
Ja, es ist ein Historik-Drama von 2020. Ja.
Ah, okay.
Also Mr. Queen, wirklich...
Ja.
Zu empfehlen,
okay.
War lustig.
Schon sehenswert, ja.
Ja, war gut.
Ja, hat dann werde ich mir das merken. Ja, ja. Ja, Hangul gibt total viel her, dieses Thema. Also da
ich mag auch die Schrift, ich schreibe es so gern.
Ja,
ich finde die Schrift auch total schön.
Ja, voll. Ich mag es auch.
Und jeder, der mir sagt, oh, das kannst du lesen, und es ist ja dieses typische, lies mir das mal vor, dann lese ich das vor, und was heißt das? Und ich sage, keine Ahnung.
Du kannst dir theoretisch irgendwas sagen,
aber ich kann es lesen, aber ich kann dir nicht sagen, was es heißt.
Ja, das ist ja auch schon was.
Ja, aber das ist ja das, weil es einfach wirklich leicht zum Lernen ist.
Ja, das stimmt. Also das ist auf jeden Fall gut. Und wie gesagt, Hangul ist sicher leicht zu lesen und sehr viele Leute haben gesagt, dass sie Videos gesehen haben, wo andere Koranischlehrer gesagt haben, Koranisch ist so einfach.
Oh, oh.
Schau dir die Schrift an, das lernst du an einem Tag. Ich finde das richtig böse, so
ja,
Werbung.
Das ist böse,
Werbung für seine Kurse zu machen. Weil ich habe heute mit der Silke schon drüber geredet, warum Koranisch so schwer ist. Was war das andere mit dem Begleiter? Was hast du noch gesagt?
Warte mal.
Oh, oh. Gott, mein Kurzzeitgedächtnis ist ein Wahnsinn.
Warte, schneide ich raus. Ja.
Na, ich gebe euch mal ein Beispiel, warum Koranisch so schwer ist. Ja? Und ich sage euch...
Das Kissen. Wie ein Kissen auf das Bett fallen.
Dankeschön.
Bitte.
Weil ich übersetze jetzt gerade etwas. Ja? Einen deutschen Text ins Koreanische. Und ich sage euch das nicht, um euch zu entmutigen. Eigentlich im Gegenteil, dass ich so eine Verwundung... Also ich möchte damit euch wirklich eine... Begeisterung und Mut so sprechen, dass du das lernst, weil es ist eine schwere Sprache. Ja.
Aber so eine schöne Sprache.
Ja, das stimmt. Ja. Ja, die hat eines, das war sehr schön, eine schönes. Ich gebe euch jetzt zwei Beispiele. Im deutschen Text stand, ihre Begleiterin empfahl ihr dieses und dieses Geschäft, im Sinne von Begleiterin, dass sie mit ihr shoppen war. Ja. Wenn du das wortwörtlich übersetzen würdest, Begleiterin heißt auf Koreanisch Tungbanja. Ja, das heißt Begleiterin, aber... Tungbanja hat eine komplett andere Bedeutung. Das ist ein Lebenspartner. Ja? Dann habe ich eben mit dem Autor einfach gesagt, ist ja wurscht, dann ist halt lesbisch, die Koreaner brauchen ja ein bisschen Aufklärung. Ja? Aber das ist mal so, wo man sagt, selbes Wort, total anderes Bild im Kopf. Das zweite war, dann hat der Autor geschrieben, dann fiel sie wie ein Kissen auf ihr Bett, weil sie so müde ist. Ja? Wenn du das so wortwörtlich übersetzt, die Koreaner verstehen nicht, was das soll mit dem Kissen. Du musst einfach hinschreiben, sie fiel ins Bett wie eine ohnmächtige Frau, weil sie so erschöpft war. Ja? Und das ist, was Koreanisch total schwer macht, aber es ist eine schöne Sprache. Ja? Und das sage ich euch, um euch zu ermutigen. Hut ab, dass ihr diese schwere Sprache lernt. Es gibt euch auch was zurück, wenn ihr es mal könnt.
Richtig.
Ja. Genau, so jetzt bin ich wieder ein bisschen vom Thema abgeschweift.
Macht nix. Ja, ich liebe es, wenn du vom Thema abschweifst.
Wenn ich dich nicht hätte, würde ich anfangen mit Hangul und nicht mit Edmund. Ich war gerade am Klo.
Ich hätte dich gestoppt.
Ja, das weiß ich eh. Okay.
Ja.
Ich glaube, haben wir noch was Wichtiges vergessen?
Ich kram jetzt gerade in meinen Sachen noch drin, aber ich glaube, dass den größten Teil haben wir eigentlich erzählt. Es war eine kurze und knappe Geschichte, wie Hangul entstanden ist, aber ich finde, es war... Ich wollte euch das unbedingt erzählen. Ja, und
ist voll erwähnenswert.
Besonders nämlich, weil ihr eben diese Sprache lernt und weil ihr diese Schriftzeichen verwendet, sollt ihr auch wissen, wie die entstanden ist.
So ist es, ja. Das ist total erwähnenswert, ja. Ja, aber eine schöne Folge.
Ja, ja, hat mir wieder super viel Spaß gemacht.
Ja, auch durch die Geschichte zu gehen.
Mhm.
Genau.
Dann hören wir uns in 2 Wochen.
Nee.
Habt eine gute Zeit. Bleibt gesund bitte gerade jetzt.
Nee.
Und der Frühling kommt bald.
Nee, massen
wieder. Ich freue mich drauf.
Nee, chaotu ja. Konngang, joshimaseyo. Passt auf eure Gesundheit auf. 그리고 다음에 다시 만나요, 여러분. 안녕.
안녕. Baba.
Tschüss.